da hat man es mit echten Menschen, mit echten Schicksalen in einem echten Krisengebiet zu tun. Es sind halt keine Akteure, die du irgendwie 2 Tage buchst, ja, und dann tanzen die zu der Platte, die du auflegst.
Das ist ein fucking Marathon. Das nervt auch irgendwann mal total und man streitet sich auch. Das ist aber super.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von One on One. Heute darf ich euch zu einer ganz besonderen Folge begrüßen, denn ich habe mir heute gleich 3 Gäste eingeladen, um über ein, wie ich finde, ziemlich einzigartiges Medienprojekt zu reden. Vor etwas über 2 Jahren, genauer am 4. August 2020, erschütterte eine gewaltige Explosion den Hafen von Beirut und zerstörte große Teile der Stadt. Eine massive Katastrophe für die Stadt, den Libanon und seine Bevölkerung, deren Auswirkungen auch heute eigentlich noch verheerend sind. Aber so groß die Katastrophe auch war und so gewaltig ihre Bilder auch waren, so schnell verschwand dann die Aufmerksamkeit für das Thema wieder im allgemeinen Rauschen der Medienöffentlichkeit. Und die Bewohner von Beirut fanden sich auf einmal ziemlich alleingelassen. Ja, und hier beginnt eigentlich die Geschichte des Kreativprojekts Stones of Beirut, über das ich heute mit meinen Gästen einmal ausführlich sprechen möchte. Mir zugeschaltet sind heute einmal Molly Beihar, die bei dem Projekt kreativ verantwortlich war, dann Adrian Pixhaus, der in dem Fall redaktionell journalistisch verantwortlich war und zu guter Letzt noch Fotograf Maiko Herrmann, der eigentlich von dieser Runde ja der Einzige ist, der tatsächlich vor Ort war und dort fotografiert hat. Hallo in die Runde zusammen.
Hallo.
Hi. Hallo.
Molly, fangen wir vielleicht mal mit dir an. Kannst du mal so ein bisschen nachzeichnen, was eigentlich passiert ist an diesem Tag, an diesem 4. August 2020 in Beirut und wie das eigentlich die Stadt verändert hat?
Sehr gerne. Was die konkrete Ursache der Explosion angeht, ist sie tatsächlich bis heute, zumindest meines Wissens, nicht komplett oder gänzlich geklärt. Was aber, glaube ich, viel relevanter ist, ist sich anzuschauen, was das für Folgen hatte. Also du hast es eingangs ja schon erwähnt. 4. August 2020, 18.08 Uhr Ortszeit, kam es zu Bränden in einer Lagerhalle am Hafen in Beirut und dann kurz danach zur Explosion. 2 bzw. mehreren kleineren Explosionen, die, und das ist vor allen Dingen auch erwähnenswert in Anführungsstrichen, daraufhin eine Druckwelle entstanden ist. Also 2750 Tonnen Ammoniumnitrat sind explodiert und haben eine Druckwelle produziert, die circa 20 Kilometer sich durch die Stadt gefressen hat und für eine Zerstörung gesorgt hat, die massiv war und deren Folgen immer noch massiv sind. Es sind circa, nach offiziellen Angaben, ca. 200 Menschen gestorben, 6.500 Menschen verletzt und ca. 8.000 Gebäude durch die Explosion beschädigt, sodass nach Schätzung ca. 300.000 Menschen tatsächlich das Dach über ihrem Kopf verloren haben. Dem nicht genug. Man sich auch nur vor Augen führen muss, dass ca. die Hälfte der Krankenhäuser und der Gesundheitseinrichtungen in Beirut zerstört wurden, beziehungsweise zumindest nicht mehr funktionsfähig waren. Und man sich das auch ungefähr an 2 Fingern abzählen kann, dass das dann auch nicht nur die Hauptstadt, sondern das gesamte Land massiv betrifft. Und wir natürlich nochmal den Riesenfaktor hatten, dass dabei circa 15.000 Tonnen in dem Getreidespeicher, 15.000 Tonnen Getreide kontaminiert wurden. Getreide mit das wichtigste Grundnahrungsmittel ist im Libanon und in Beirut. Und wir damit tatsächlich diverseste Folgen dieser Katastrophe zu verzeichnen haben. Das eine ist tatsächlich wirklich eine Nahrungsmittelkrise, eine Wirtschaftskrise, die Inflation ist explodiert. Ein Land, was sowohl politisch als auch wirtschaftlich sowieso schon, sagen wir mal, semi-stabil war und ist, hatte und hat damit zu kämpfen, dass ganz, ganz viele gesellschaftliche Faktoren damit natürlich nochmal einen völligen Katalysator draufgelegt bekommen haben. Katalysator im Sinne von Verschlimmerung. Und der ganze Faktor der Gebäude oder wie viele Menschen auch ein Dach über dem Kopf verloren haben von diesen 8.000 Gebäuden, ist wirklich auch nur ein Bruchteil innerhalb der letzten 2 Jahre überhaupt wieder aufgebaut worden. Darunter auch insbesondere 46 historische Gebäude waren. Also auch neben der humanitären Katastrophe ist tatsächlich auch ein riesiger Bestandteil eines Kulturgutes zerstört wurde und insbesondere eben in den 5 Vierteln, die direkt ans Hafengebiet angrenzen, sehr, sehr viele historische Gebäude, kulturelle Schätze dahin gerafft wurden, muss man sagen.
Mhm. Adrian, kannst du vielleicht mal ein bisschen eine Einordnung geben, was für einen Ort hat diese Katastrophe getroffen? In welcher Situation befand sich Beirut? In welcher Situation befand sich der Libanon, als dann auch noch diese Katastrophe getroffen hat?
Der Libanon an sich ist natürlich das, was politische Experten und Beobachter als gescheiterten Staat bezeichnen. Es gibt seit Jahren letzten Endes einen politischen Stillstand, der jegliche wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Reform verhindert. Und um das Ganze vielleicht nochmal zu dieser Explosion zu lenken, die ja im Prinzip der Initiator für unser Projekt war, das zeigt eigentlich ganz gut pass pro toto, was im Libanon alles schief läuft. Dazu muss man wissen, dass diese 2750 Tonnen Ammoniumnitrat beschlagnahmt wurden auf einem Frachtschiff, das aus Moldau tatsächlich kam und bereits im Frühjahr 2014 beschlagnahmt und quasi im Hafen von Beirut festgesetzt wurde. Und das dümpelte dann so ewig vor sich hin. Die explosive Fracht wurde abgeladen und in ein riesiges Lager dort verräumt. Und irgendwann ist dieses Schiff tatsächlich auch versunken. Und das Ammoniumnitrat wurde in diesem Lagerhaus vergessen. Dazu muss man wissen, dass Ammoniumnitrat einer der Grundstoffe für verschiedenste Sprengstoffe letzten Endes ist. Und wer sich zum Beispiel an den Oklahoma-Bomber Timothy McVeigh erinnert, der in den USA in den 90er Jahren mal ein FBI-Gebäude in die Luft gejagt hat, dessen Bombe fußte auch auf dem Grundstoff Ammoniumnitrat. Also wirklich ein hochexplosives Material, was dort gelagert wurde, paradoxerweise in einer Lagerhalle, in der schon 25 Tonnen Sprengkörper, Feuerwerkskörper, Knaller, Böller, Raketen lagerten. Also eine grundsätzlich ganz, ganz tolle Idee, das dort gemeinsam zu lagern. Und die beste Rekonstruktion, die ich von dieser Katastrophe tatsächlich gelesen habe, habe ich bei den Kollegen vom Spiegel gelesen. Wie gesagt, es ist noch nicht final aufgeklärt. Molly hat es gerade angeschnitten. Aber die Kollegen vom Spiegel haben es so reportiert, dass es wohl Löcher in der Außenhaut dieser Lagerhalle gab, durch Rost oder durch Zerstörung, und dass paradoxerweise ausgerechnet syrische Flüchtlinge angeheuert wurden, um eben diese Löcher zu verschweißen. Ja, also die sind dann mit Schweißgeräten, haben die sich an eine Lagerhalle rangemacht, wo Sprengstoffe und Düngemittel lagerten. Es hat Funkenflug gegeben und das soll ursächlich diese absurde, riesige Detonation ausgelöst haben.
Mhm. Ich glaube, diese Bilder von dieser riesigen Detonation, die haben vielleicht noch viele vor Augen. Das war tatsächlich, also für mich war das die gewaltigste Explosion, die ich jemals irgendwo in den Medien gesehen habe. Also wirklich extrem erschütternde Bilder. Und obwohl diese Bilder so groß und erschütternd und gewaltig waren, ist aber die Medienöffentlichkeit dann relativ schnell weg wieder von diesem Thema gegangen. Molly, kannst du ein bisschen schildern, wie es dazu kam, dass dafür nicht mehr genug Aufmerksamkeit da war?
Genau, was du gerade angesprochen hast, Till. Die Bilder sind, glaube ich, relativ vielen Menschen tatsächlich im Kopf geblieben oder es haben auch relativ viele Menschen gesehen, allerdings tatsächlich vor allen Dingen in den sozialen Medien. Also das sind die Bilder, in den sozialen Medien wurde das Ereignis viel besprochen, viel gesendet, nahezu in Echtzeit tatsächlich auch im Anschluss viel darüber gesprochen. Allerdings hat es das Ereignis nahezu überhaupt nicht in die klassischen Medien oder auf die komplette Medienlandschaft geschafft. Insbesondere eben, was die westlichen Industriestaaten angeht und insbesondere auch in Deutschland. Das eine, der Punkt, weitere anwesende Themen sozusagen, was in dem Jahr oder zum Zeitpunkt im August sehr hohe Aufmerksamkeit gefunden hat, war ja natürlich die Pandemie, Covid, gleichzeitig US-Wahl, insbesondere ganz dezidiert mit Trump und diversen Spirenzien, wo ein massiver Teil der medialen Aufmerksamkeit drauf lag und gleichzeitig noch, ja, Fußball-Europameisterschaft, auch das wurde tatsächlich größer gespielt als die Explosionskatastrophe in Beirut. Und man kann unterm Strich wirklich sagen, dass das Ausmaß dieser Katastrophe nicht ansatzweise dem Ausmaß der medialen Berichterstattung entspricht oder gerecht wird. Das ist ein total schwieriger Satz, weil beides impliziert, dass man das Ausmaß einer Katastrophe valide messen könnte und man quasi die Auswahl oder das Ausmaß einer Medienberichterstattung valide messen könnte. Nichtsdestotrotz lässt sich das unterm Strich sehr, sehr klar sagen, dass da wirklich etwas falsch gemacht wurde in der medialen Berichterstattung.
Was ich an dieser Explosionskatastrophe und der medialen Rezeption sehr spannend finde, ist, dass es eine Social-Media-Katastrophe war. Dazu muss man wissen, dass diese Lagerhalle im Hafen von Beirut ja erst Feuer gefangen hat. Es gab praktisch eine kleinere Explosion. Und diese Explosion hat eine Menge Menschen dazu gebracht, ihre Smartphones auf diese Brandstelle zu richten. Und dadurch, dass sich die Stadt Beirut dann eben auch so die Hügel raufzieht, haben eben unglaublich viele Menschen, hunderte Menschen, tausende Menschen ihre Smartphones eben zum Hafen hinab gerichtet. Und dann kam ja sozusagen der große Wumms, die große Explosion, die eben große Teile der Stadt sichtbar verwüstet hat. Und diese traurigen, aber auch irgendwo ikonischen Bilder haben es quasi in Echtzeit ins Netz geschafft und sind rund um den Globus verbreitet worden. Das heißt, diese Schockwelle ging dann eben auch wie eine mediale Schockwelle als Footage rund um den Planeten. Aber das war's dann. Letzten Endes, wo, glaube ich, der blinde Fleck in der Berichterstattung der arrivierten Medien war, ist, dass sie nicht dran geblieben sind.
Jetzt sind wir ja eine Kommunikationsagentur aus Deutschland. Wie kommen wir da denn jetzt ins Spiel, Molly? Was war denn der Ansatzpunkt für dieses Projekt Stones of Beirut?
Der Ansatzpunkt war genau die Thematik, die wir gerade besprochen haben. Nämlich, dass eine mediale Aufmerksamkeit genau dort, wo sie gebraucht wird, nämlich in den westlichen Staaten, die gebraucht werden, um tatsächlich die Hilfe zu leisten, die dieses Land benötigt, die Stadt benötigt, dass diese mediale Aufmerksamkeit gefehlt hat. Und das war so die Hook, in Anführungsstrichen, der Auslöser, warum sich zwei ganz wundervolle Menschen, Anima und Johannes, zusammen mit Polina, bei uns im Team, sich hingesetzt haben und angefangen haben zu überlegen, was denn vielleicht eine gute Idee wäre, um eine solche Aufmerksamkeit zu schaffen und das Ganze in einer kreativen Form zu tun. Und dann mit dem Projekt Stones of Beirut um die Ecke kamen.
Was ist denn die Grundidee hinter dem Projekt?
Die Grundidee ist eigentlich total simpel. Die ist nämlich, wie schaffen wir es, was verloren gegangen ist, wortwörtlich aus den Trümmern zu heben, nämlich ein kulturelles Erbe, eine wahnsinnig spannende, vielfältige kulturelle Welt in Beirut und es möglich zu machen, Dinge, die verloren gegangen sind durch die Explosion, wirklich wortwörtlich erlebbar zu machen für Menschen, die vielleicht noch nichts davon mitbekommen haben und sie tatsächlich auch anfassbar zu machen. Das heißt, der Grundgedanke war, wir nehmen, das klingt so lapidar, aber trotzdem, wir nehmen den Schutt der Explosion und verarbeiten diese Steine weiter, um daraus ein Druckerzeugnis zu schaffen, nämlich ein Buch. Und in diesem Buch Geschichten zu erzählen von 5 Menschen aus den 5 direkt angrenzenden Stadtteilen, die direkt am Hafengebiet quasi angrenzen, ihre Geschichten zu erzählen und das damit erlebbar, anfassbar und spürbar zu machen für Menschen, die bisher noch nichts davon mitbekommen haben. Und das war im Großen und Ganzen eine Grundidee.
Einmal kurz zurückspulen. Man kann Papier aus Steinen machen?
Ah, ja, das geht. Tatsächlich wird Stein, in der Regel wird Kalkstein verwendet, sehr, sehr klein gemahlen. Sogar sehr, 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 sehr klein. Da werden wir, glaube ich, nochmal drauf zurückkommen auf den Produktionsprozess. Das Ganze wird quasi in die Papiermelasse reingemischt oder ist vermischt und daraus lassen sich Steinpapierbögen drucken. Das Besondere an Steinpapier ist, dass es eine sehr besondere Beschaffenheit hat. Das heißt, das eine ist, es ist schwerer als normales Papier, naturgegeben. Das andere ist, dass Steinpapier, und das fanden wir sehr passend, ist in Anführungsstrichen unzerstörbar nahezu. Das heißt, es ist wasserabweisend und man kann es nicht zerreißen. Und daraus dachten wir, machen wir ein Buch.
Und was die Mechanik angeht, ist das Buch natürlich nur der Leuchtturm des Projekts. Wir haben sozusagen einen Content-Hub aufgesetzt und eine Social-Media-Strategie, um für dieses Projekt zu trommeln. Wir haben institutionell natürlich mit verschiedenen NGOs und Stiftungen zusammengearbeitet. Vor Ort im Libanon mit Bayt al-Baraka, eine Stiftung, die sich vor allem im Bereich Lebensmittel, Fürsorge und Bildung vor Ort engagiert. Und hier bei uns aus dem Netzwerk mit der Stern-Stiftung, die sich natürlich darum bemüht, Spenden einzusammeln und zielgerichtet und vor allem vertrauenswürdig an die richtigen Menschen zu bringen. Das heißt, die grundsätzliche Idee ist, dass dieses ganz besondere Buch über die Käufe Spendengelder für den Libanon direkt generiert, gleichzeitig parallel dazu aber eine große losgelöste Spendenkampagne erfolgt ist, wo Menschen sich grundsätzlich eben für die von der Explosion getroffenen Menschen im Libanon engagieren können.
Welche Geschichten finden wir dann jetzt im Buch?
Grundsätzlich ist es natürlich so, dass man einem Ort wie Beirut auch auf 200 Seiten Buch nicht gerecht werden kann. Aber ich denke schon, was wir geschafft haben, ist, dass wir so ein Panoptikum an Stories zusammengebaut haben, die den LeserInnen ein ganz gutes Bild von diesem Ort transportiert. Wir haben beispielsweise eine tolle Geschichte über ein ikonisches Restaurant in Beirut, über das Le Chef, wo klar wird, wo wirklich das Herz dieser Stadt schlägt, nämlich ganz oft in dampfenden Kochtöpfen. Und wie wichtig es letzten Endes ist, dass die Menschen ihre Hoffnung behalten, indem sie ihrem gewohnten Alltag eben nachgehen. Das Le Chef ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil es unter anderem auch noch so eine wunderbare Hollywood-Meta-Ebene hat, nämlich nach dieser verheerenden Explosion, die eben das Restaurant auch stark in Mitleidenschaft gezogen hat, hat tatsächlich Russell Crowe auf Twitter zu Spenden aufgerufen zur Rettung dieses Restaurants, weil nämlich ein guter Freund von ihm, der inzwischen verstorbener Restaurantkritiker, Koch und Fernsehstar Anthony Bourdain, dort nämlich ein- und ausging, immer wenn er in Beirut war, war dort Gast. Also das zeigt ganz schön, wie auch Social Media Empathie tatsächlich lokalen Menschen helfen kann. Und dieses Restaurant stellen wir eben vor, wir stellen die Gerichte vor, die dort gekocht werden und wir stellen natürlich die Menschen, die Köche, die Chefs vor, die letzten Endes mit diesem Ort, das ist ein günstiges Restaurant, kein Sternetempel, was für eine soziale Funktion eben auch so eine in Anführungszeichen Volksküche für die Menschen vor Ort hat. Denn ein voller Bauch schenkt eben Hoffnung. Aber Maiko kann bestimmt noch viel mehr davon erzählen, was für Charaktere und was für Figuren ihn vor Ort beeindruckt haben.
Genau, Maiko. Du warst ja als Fotograf tatsächlich als einziger aus dieser Runde vor Ort und hast dort fotografiert. Wie war denn dein Eindruck von dieser Stadt, die da nach der Explosion vor dir lag?
Ja, also erstmal, was sehr, sehr präsent ist, ist natürlich die Zerstörung, die überall noch sichtbar ist. Und es gibt einzelne Projekte, wo Wiederaufbau stattfindet, aber die Zerstörung ist absolut präsent und zieht sich durch die ganze Stadt. Also man kann richtig erkennen, wo die Druckwelle durch welche Straßen, Gassen oder Straßenzüge diese Druckwelle sich durchgearbeitet hat und so viel Zerstörung angerichtet hat. Es ist auf eine negative Weise sehr, sehr beeindruckend. Und dann, wenn man sich durch die Stadt bewegt, fällt auf, dass kilometerlange Schlangen vor den Tankstellen richtige Autokarawanen stehen und das immer wieder zu kleinen Konflikten kommt und kleineren Aufständen. Die Leute sind natürlich gereizt und das merkt man. Und es kommt immer wieder dazu, dass bewaffnete Milizen eingreifen müssen. An der Bank zu wechseln macht keinen Sinn. Durch diesen starken, extrem starken Verfall Geld bekommt man nur auf dem Schwarzmarkt. Man bekommt dann eine Nummer von jemandem, der einen Dollar bringen kann. Die ruft man dann an und trifft sich irgendwo in der Stadt und wechselt dann in Dollar, was momentan die Währung ist, mit dem man bezahlen kann. Das sind alles so Widrigkeiten, mit denen man da zu tun hat. Oder Ein anderes Beispiel, für den Flug zurück braucht man ja oder brauchte man damals einen PCR-Test. Da habe ich auch eine Nummer bekommen und eine Viertelstunde später stand jemand vor meiner Wohnung mit seinem Moped, zuckt so ein kleines Stäbchen aus der Tasche, reißt die mit den Zähnen auf, gibt mir dieses Stäbchen, um damit ein bisschen an der Nase zu kitzeln und macht den Test auf dem Moped, während es läuft. Und und eine halbe Stunde später bekomme ich den PCR-Test mit Stempel vom Krankenhaus zugeschickt. Ist natürlich klar, gegen ein bestimmtes Entgelt, ist natürlich klar, wie zuverlässig dieser Test war. Und so macht jeder sein Geschäft und jeder versucht zu überleben. Und ich finde, das war schon sehr beschreibend. Ich finde einfach, es ist unglaublich, wie was man eigentlich im Hintergrund für eine Solidargesellschaft hat oder beziehungsweise in den einzelnen Communities für eine Solidarität irgendwie herrscht, weil der Strom fällt einfach regelmäßig aus. Die Menschen haben immer weniger Ressourcen. Und trotzdem funktioniert das weiter. Also darüber, wo wir uns jetzt gerade aktuell so unglaublich viele Sorgen machen, das ist dort schon einfach Alltag. Und das irgendwie geht das immer weiter.
Ich möchte vielleicht noch eine Frage hinterher schicken an Maiko. Ich habe mich natürlich nochmal auf diesen Podcast hier ein bisschen vorbereitet, lag gestern Abend auf meiner Couch und bin das Buch nochmal so durchgegangen und ich muss sagen, dass ich finde, dass da absolut fantastische Fotos drin sind von dir. Und so ein paar Bilder stechen heraus. Da ist zum Beispiel diese eine Doppelseite, wo man im Hintergrund eben diese inzwischen ja ikonischen zerstörten Getreidesilos im Hafen sieht und im Vordergrund sieht man so ein Kind, das im Prinzip in so einem Autowrack spielt. Noch ein Bild, was mir besonders aufgefallen ist, sind diese feixenden mittelalten Männer, die irgendwie am Hafen, ich sag jetzt mal mit einer Arschbombe oder mit einem Seemannskörper ins Wasser springen, was ja irgendwie so eine totale Leichtigkeit in einem schwierigen Alltag zeigt. Oder auch dieses bezaubernde Bild aus dem Nachtleben von diesem jungen Pärchen auf dem Motorrad. Wie hast du das wahrgenommen? Das muss ja eine ganz besondere Stimmung in der Stadt gewesen sein an vielen Stellen.
Ja, also an der Corniche, da wo die Männer baden gehen oder Sport machen, das ist so eine Ecke, wo die Bevölkerung zusammenkommt. Das ist da geht jeder joggen, baden, egal ob das jetzt Schiiten sind, Christen, Armenier, da trifft man sich. Aber trotzdem weiß man, im Hintergrund ist jeder ganz schnell wieder auf seiner Seite, wenn es zündelt. Und auch mit den eher wohlhabenden Bürger aus Beirut, die dann dort wie auf dem Motorrad nachts durch die Stadt cruisen und in Cafés gehen, die teuer sind für die Durchschnittsbevölkerung. Da versteht man, dass das Land auch gespalten ist, was Armut und Reichtum angeht. Also man sieht unheimlich teure Autos durch die Straßen fahren und auf der anderen Seite sieht man Geflüchtete oder libanesische Staatsbürger, die einfach kein Geld haben und unter der katastrophalen wirtschaftlichen Situation leiden. Die Hinterbliebenen von dieser Explosion, die warten bis heute eigentlich noch auf Gerechtigkeit. Und dafür gehen die regelmäßig auf die Straße und demonstrieren. Und man hat so das Gefühl, dass die Regierung nicht unbedingt interessiert ist an der Aufklärung. Und das merken auch die Menschen. Und führt bis hin zu Wut und extremer Frustration. Und es ist alles ein richtiger Sumpf. Und die Menschen sind müde und satt. Also die wollen, dass endlich Gerechtigkeit und Aufklärung stattfindet.
Die letzten Nachrichten sind auch wieder verheerend. Die Cholera ist zurück. Es gab einen ganz massiven Cholera-Ausbruch, 1500 Infizierte schon in verschiedenen Regionen des Landes Libanon. Also ein Ende ist nicht in Sicht. Von daher schön, dass wir hier eben in diesem Podcast mit diesem Projekt nochmal ein Schlaglicht auf die Region werfen dürfen.
Jetzt hatte dieses Buch ja nicht nur die Aufgabe, Geschichten aus Beirut mit nach Deutschland zu bringen, sondern ganz konkret auch die Steine, um das Papier dieses Buches zu machen. Kannst du ein bisschen die Geschichte der Steine und den Weg der Steine erzählen?
Der Weg der Steine war ein sehr, sehr, sehr wilder Ritt. Also, es hat sehr lange gedauert, die Steine nach Deutschland zu bekommen, um sie hier weiterverarbeiten zu können. Ja, das Thema Korruption etc. pp. Wir hatten am Anfang sehr große Schwierigkeiten, was abhandengekommene Lieferscheine, abhandengekommene Zollbestimmungen, Bescheinigungen angeht. Waren mit diversesten Botschaften in Kontakt und die diversesten Papierkram, der dann allerdings in der Regel erstmal zu nichts geführt hat, beziehungsweise irgendwie entweder nicht ankam oder nicht angenommen werden konnte, etc. pp. Also es hat einfach, um es abzukürzen, es hat doch sehr, sehr viel Schweiß und Blut und Gespräche und Schriftstücke und Ähnliches benötigt, um irgendwann das dann doch hinzukriegen, womit wir dann fast schon nicht mehr gerechnet hatten, nämlich, dass die Steine ihren Weg in erster Instanz nach Hamburg finden. Von Hamburg sind sie dann tatsächlich erstmal nach Köln weitergereist, beziehungsweise in das Umfeld von Köln, weil sich dann direkt jenseits des Transportes die nächste Herausforderung gestellt hat, nämlich die Steinverarbeitung, also das Mahlen der Steine in erster Instanz. Und da ein ursprünglicher Partner leider abgesprungen ist, wir deshalb eine andere Lösung finden mussten, die im Endeffekt in Kufstein gefunden wurde und dementsprechend Tonnen von Steinen nach ins wunderschöne Kufstein gefahren sind, um dort auf einem Steinbruch verarbeitet zu werden, den fantastischerweise ein großartiger Mensch seinen Steinbruch mal kurz stillgelegt hat, sozusagen, beziehungsweise mal kurz entfremdet hat, um da ein paar Schutzsteine aus Beirut zu zerkleinern. Was nicht so schön war, war, dass der Steinbruch, beziehungsweise die Gerätschaften innerhalb des Steinbruches konnten die Steine nur auf einem bestimmten Grad Malgrad runter mahlen und tatsächlich für die Weiterverarbeitung der Steine in irgendeiner Form für das Buchprodukt brauchte es einen feineren Malgrad, um es in Farbe oder Papier weiterzuverarbeiten und sich dort dann aber fantastischerweise hatten wir zwei Zielgruppen im Visier, zum einen Zahnarztpraxen beziehungsweise zahntechnische Labore, weil die wahnsinnig gute Gerätschaften haben, um Dinge ganz, ganz klein zu machen, und zum anderen geologische Institute. Tatsächlich hat das Geologische Institut an der LMU in München sich tatsächlich dazu bereit erklärt, Thomas, viele Grüße an dieser Stelle an Thomas, der denen auf die Nerven gegangen ist, Thomas die Türen zu öffnen, ihn in Flipflops und Bermudas zu begrüßen und zu sagen, ja komm, dann malen wir das jetzt halt mal schnell, das ist ja cool, das ist ja eine gute Sache. Und dementsprechend am Ende tatsächlich die Steine sowohl in Kufstein als auch im Geologischen Institut der LMU zerkleinert wurden, um auf den Malgrad zu kommen, den wir für die Produktion gebraucht haben.
Was ist denn dann passiert? Haben es dann tatsächlich die Steine in unser Buch geschafft und das Papier wurde dann daraus gestaltet?
Die Steine haben es ins Buch geschafft, aber nicht ins Papier, sondern aufs Papier. Das ist Mut zum Scheitern und sich iterativ, wie man so schön sagt, neuen Herausforderungen stellen und alternative Lösungswege finden. Genau das ist passiert. Wir dachten, wir hätten zumindest produktionstechnisch die letzte Herausforderung gemeistert mit dem Feinmalen der Steine. Dem war aber nicht so, weil sich dann herausstellte, dass die ursprünglich geplante Steinpapierproduktion mit dem Anbieter leider nicht funktioniert hat. Wir haben da relativ lange rumgedoktert, auch mit dem Partner, und dann irgendwann so ein bisschen die Reißleine gezogen, gemeinschaftlich, und gesagt, okay, das offensichtlich funktioniert es nicht, wie es ursprünglich mal geplant war. Und dann macht es ja vielleicht auch Sinn, nicht einfach in den Sack zu hauen, sondern sich zu überlegen, ob man einen anderen Lösungsweg findet. Und wir dementsprechend auf der Suche waren nach einer Technologie, wie wir trotzdem den Schutt in das Buch bekommen. Und die Lösung dann war, das Ganze in die Farbe einzuarbeiten, beziehungsweise konkreter gesagt, die Steine, also das Steinmehl, in den Strukturlack einzuarbeiten. Das hat dann tatsächlich funktioniert, und es am Ende eben der Strukturlack wurde, der mithilfe des Siebdrucks es in das Buch geschafft hat. Und das tatsächlich herausfordernd war, sich dann auch von einem Ursprungsplan zu verabschieden und neue Wege zu gehen. Das Buch ist nichtsdestotrotz, es ist aus Steinpapier, aus Kalkstein, und der Schutt der Explosion selber ist allerdings im Strukturlack verarbeitet.
Und wenn man sich das Buch einmal anschaut, es sieht irrsinnig edel aus und ganz toll gestaltet aus und hat auch so eine ganz schöne Struktur. Und ich habe verstanden, ihr habt sogar eine Schrift dafür entworfen, ist das richtig?
Das ist absolut korrekt. Das war tatsächlich auch der Wunsch, dass man sagt, möglichst viel soll aus Beirut extrahiert werden. Die Geschichten, das Material und aber ja auch das Layout tatsächlich, das Design. Zum einen haben wir Farbcodes entwickelt, die sich aus verschiedenen Aspekten der Stadt zusammensetzen. Das sind einmal zum Beispiel die Mandelblüten, die Farbe der blühenden Mandelblüten des Stadtbildes. Zum anderen der Rot- und der Grünton aus der libanesischen Flagge. Daraus hat sich erstmal tatsächlich ein Colorcode zusammengesetzt, mit dem wir das Design gebaut haben. Insbesondere Johannes und Jürgen. Und dann, und das ist eine Arbeit, die von Johannes tatsächlich fantastisch war. Alle Buchstaben des Alphabetes sich auch aus dem Stadtbild Beiruts rausgezogen hat, also aus den Schriftzügen von Krankenwägen, von Polizeiautos, von einzelnen Straßenschildern, von tatsächlich auch unter anderem Le Chef, die Geschichte, die Adrian vorhin angesprochen hat, das Restaurant, die hatten wir angeschrieben und eben kurz per WhatsApp nur gefragt, hey, habt ihr eigentlich eine eigene Hausfont? Können wir einen Buchstaben davon benutzen? Die dann meinten, ja klar. Es wird übrigens immer nur mit Sprachnachrichten geantwortet. Furchtbar. Aber sie uns das dann geschickt haben. Also auch das Logo beziehungsweise von Le Chef etc. pp. Ist mit drin gelandet und wir deshalb quasi eine Custom-Font entwickelt haben, die wirklich ein Panoptikum ist aus verschiedenen Schriftarten, Logos etc. pp., die faktisch im Stadtbild Beiruts vorkommen. Und die kann sich auch, wer mag, jeder runterladen. Das heißt, die ist nicht nur verarbeitet auf der Webseite oder im Buch, sondern die ist tatsächlich, steht auch, und ich will damit gar keine Werbung machen, das ist einfach eine schöne Sache. Die kann man sich runterladen und jeder kann diese Font verwenden. Und wenn man das tut, verwendet man eine tatsächlich 100% Beirutsche Font.
Okay. Wir drei zumindest, Molly, Adrian und ich, wir sind ja Agenturmenschen und arbeiten normalerweise für Marken. Molly, kannst du mal so ein bisschen schildern, wie war denn diese Arbeit für dich auf diesem besonderen Projekt und vor allem, was nimmst du denn vielleicht auch mit? Was waren Unterschiede zu der normalen Arbeit und was nimmst du mit an Eindrücken in deine normale Arbeit?
Ich nehme da tatsächlich extrem viel mit. Es gibt ganz viele Aspekte, die man gelernt hat in dem Projekt. Das eine ist tatsächlich aus der internen Sicht eine Zusammenarbeit mit den ganz vielen verschiedenen heterogenen Abteilungen, die wir haben, ganz viele Menschen kennenzulernen, war was tatsächlich Fantastisches. Gleichzeitig muss man auch sagen, was ich auch gelernt habe oder mitnehme oder was man ganz klar bei dem Projekt sagen muss, ist, es ist ein fucking Marathon. Also das ist kein Sprintprojekt. Also das ist kein und in 3 Tagen Haken dran und fertig, sondern wir beschäftigen uns damit jetzt seit wirklich geraumer Zeit und das nervt auch irgendwann mal total und man stößt an riesen Herausforderungen und Hürden. Man streitet sich auch. Adrian und ich haben uns auch gestritten und mit ganz vielen anderen Leuten gestritten. Das ist aber super. Und das ist tatsächlich was, also so eine Art, also eine Streitlust und Streitkultur, damit ein besseres Ergebnis rauskommt. Das ist, glaube ich, was A, was Großartiges ist und B, was ich glaube, was wir in der gesamten Organisation noch ein bisschen mehr verbreiten können. Ich glaube, das tut uns allen ganz gut. Und dann auch nicht aufzugeben oder irgendwie die Segel zu streichen, sondern zu sagen, ey, unser aller Herzen brennen für dieses Projekt. Das ist ein fucking Moonshot, so. Das ist uns allen bewusst, aber wir kriegen das irgendwie hin. Und wenn wir uns irgendwie zusammenraufen und an einem Strang ziehen, dann können wir Berge versetzen, können wir sehr kitschig Steine versetzen. Nee, aber es ist tatsächlich ein bisschen ernst gemeint.
Was man hier schön sieht, finde ich, dass wir mal gezeigt und vor allem auch selbst gespürt haben, dass wir natürlich als Agentur auch ein gesellschaftlicher Akteur sind, der Verantwortung identifizieren kann und sie dann auch übernehmen kann und das vielleicht eben auch will. Wie gesagt, ich glaube, dass eine Menge Leute während und nach der Corona-Pandemie sich selbst Sinnfragen gestellt haben. Und ich glaube, dass solche Projekte Sinnfragen auch unserer MitarbeiterInnen beantworten können. Stichwort Purpose, Stichwort, warum bin ich überhaupt hier? Was mache ich überhaupt? Ich will den Unterschied machen an der einen oder anderen Stelle. Und deswegen glaube ich, dass es uns gut steht, jetzt nicht nur im Wettbewerb, sondern vor uns selber, in unserem Spiegelbild, wenn wir mit solchen Projekten zeigen, it's gotta be more, wir haben die Möglichkeiten, wir sind privilegiert, wir leben hier in der besten aller Welten, lass uns anderen Leuten helfen und lass unsere kommunikativen Mittel nutzen. Und der dritte Punkt ist, dass gewisse Dinge einfach nicht planbar sind. Ja, also bei so einem Projekt wie Stones of Beirut, da hat man es mit echten Menschen, mit echten Schicksalen in einem echten Krisengebiet zu tun. So etwas kann man letzten Endes nicht scripten. Es sind halt keine Akteure, die du irgendwie 2 Tage buchst, ja, und dann tanzen die zu der Platte, die du auflegst, sondern du bist da der Bittsteller. Du willst etwas von denen. Du willst letzten Endes ein Stück ihrer individuellen Geschichte aus ihnen rausbrechen und natürlich letzten Endes für deine Zwecke instrumentalisieren, auch wenn es ein tolles Projekt ist. Letzten Endes ist man in so einem Feld anders unterwegs und muss natürlich auch mit mehr Demut agieren. Aber letzten Endes ist das, was man mitbringt, natürlich ein echtes Herzensprojekt, weil es Menschen da draußen berührt, weil es halt letzten Endes echtes Storytelling ist, was Menschen anfasst und dazu bringt, für andere Menschen etwas zu tun. Und ich glaube, das ist das Schönste, was man irgendwie tun kann in unserem Beruf.
So, liebe Stones of Beirut-Runde, das war wirklich sehr interessant. Ich danke euch allen für dieses echt interessante Gespräch, für die ganzen Eindrücke, die Anekdoten auch von direkt vor Ort. Wenn ihr mehr zum Projekt Stones of Beirut wissen wollt, spenden wollt und vor allem euch das Buch auch selber zulegen wollt, denn das könnt ihr ja dort kaufen, dann geht bitte auf stones-of-beirut.com. Da findet ihr dann alles wirklich wunderschön aufbereitet. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wir hören uns dann einfach wieder bei der nächsten Ausgabe von One on One. Bis dahin, macht's gut und tschüss.